Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, was für Tage, ein großes Thema und ganz verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Wie erlebt sie das beispielsweise, was gerade politisch passiert? Die Bundesbauministerin, die sich eigentlich darum kümmern sollte, dass endlich genügend neue Wohnungen gebaut werden. Sie ist aber auch stellvertretende SPD-Vorsitzende, die jetzt erleben muss, wie aus dem eigentlich geplanten Wahlkampf um Wirtschaftsthemen nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg ein heftiger Schlagabtausch um die deutsche Migrationspolitik wird. Ist Friedrich Merz wirklich aus der politischen Mitte dieses Landes ausgebrochen, wie es Rolf Mützenich, Ihr Fraktionsvorsitzender, formuliert hat? Das fragen wir Clara Geiwitz und vieles mehr. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und wie sieht sie das, die sehr versierte politische Beobachterin? Ist das tatsächlich der große Tabubruch, das gefährliche Spiel mit den Rechten, wie die eine Seite sagt? Oder ist es vielleicht ein seltener Moment der Wahrheit in der Politik, den wir da gerade erleben? Der Moment, in dem endlich schonungslos, so hat es, glaube ich, Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, formuliert, über Einwanderungspolitik gesprochen wird. Fragen an Kerstin Münstermann. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wie sieht er das? Der renommierte Migrationsforscher, der, wir erinnern uns, der Kopf hinter einem der wenigen Migrationsabkommen war, die jemals funktioniert haben, nämlich hinter dem EU-Türkei-Abkommen. Was wir sehen, sagt er, ist eine Politik, die keiner mehr versteht. Warum geht plötzlich ein Flugzeug nach Afghanistan und dann monatelang keins mehr? Das europäische Asylsystem, sagt er, ist in Wahrheit komplett zusammengebrochen. Seit Jahren schon. Und Dublin eine Farce. Was könnte die Lösung sein? Das fragen wir Gerald Knaus. Herzlich willkommen. Ja, und wie klingt das für ihn? Erst Magdeburg und Aschaffenburg haben diese Debatte in Gang gebracht. Warum nicht früher? Warum nicht nach Illerkirchberg, nach Bad Oeynhausen oder nach Brockstedt? Es ist sein großer Schmerz, der große Schmerz seiner Familie, der Tag, der alles zerstört hat, wie er sagt. Heute, fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, starb seine Tochter Anne-Marie in einem Regionalzug in Brockstedt, ermordet von einem palästinensischen Asylbewerber. Und nicht nur sie, sondern auch ihr Freund Danny, die beiden hatten sich gerade ineinander verliebt. Wir waren immer, sagt er, eine weltoffene, eine liberale Familie. Und ich frage mich trotzdem, warum sich jemand, der im Vorfeld schon schwere Straftaten begangen hatte, der eigentlich abgeschoben werden sollte, warum der immer noch in unserem Land war. Viele Fragen an Michael Kürat. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ja, turbulente Tage im Bundestag, in der deutschen Politik. Frau Geiwitz, wie haben Sie diesen Tag gestern erlebt? War das eine Sternstunde der Demokratie oder war das ein einmaliger, ein historischer Tabubruch?
Also ich glaube, das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Es war auf jeden Fall etwas, was ich nicht gedacht habe, dass ich das erleben werde, nämlich, dass die CDU es in Kauf nimmt, dass im Deutschen Bundestag Mehrheiten mit ihr und der AfD entstehen. Etwas, was ja auch Friedrich Merz vor kurzem erst noch für ausgeschlossen gehalten hat, aus guten Gründen. Und welche Weiterungen das hat in der Geschichte für zukünftige Koalitionsbildung, das kann man meistens erst hinterher abschätzen. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen.
Also für Sie ist es der Tabubruch?
Auf jeden Fall, ja. Wenn man gerade wie ich aus Ostdeutschland kommt und weiß, wie stark die Ministerpräsidenten der CDU gerungen haben, damit genau ihre Landesregierungen nicht angewiesen sind auf Stimmen der AfD und dass sie dafür sehr viele Sachen in Kauf genommen haben, die ihnen bestimmt nicht einfach gefallen sind, dann stimmt mich das schon sehr bedenklich, was Friedrich Merz da sicherlich auch in einem sehr kurzfristigen Kalkül gemacht hat.
Mhm. Bevor wir gleich auch den Bundeskanzler, bevor wir gleich Olaf Scholz hören, Frau Münstermann, der Antrag der Union, der Plan zur Migration, das berühmte 5-Punkte-Programm ist durchgegangen, ganz knapp. 348, drei Stimmen, ne? Mit den Stimmen von, also CDU, AfD, FDP und dann noch einige Parteien.
Fraktionslose Abgeordnete, ja, oder? Klar. Genau. Mhm. Ja, also ich glaube, es war ein denkwürdiger Tag. Der Geist ist schon irgendwie aus der Flasche entwichen. Das hat man deshalb gesehen, weil als die Bundestagsvizepräsidentin das Ergebnis verkündete, blieb es bei der Union sehr, sehr ruhig. Die einzigen, die jubelten, war die AfD. Und das ist, glaube ich, in dem Moment war das schon eine Zäsur. dass Friedrich Merz von sich sagt, dass er mit der AfD keine Regierung anstrebt, so wie das ja Olaf Scholz ihm vorgeworfen hat. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Aber er hat Geister gerufen, die er jetzt nicht mehr los wird. Und die Gräben zwischen den Demokraten, zwischen der Mitte, die schon durch die Ampel so weit und tief geworden sind, weil die drei Parteien haben es ja schon nicht geschafft, die sind jetzt sehr groß geworden. Und wie Friedrich Merz eine Koalition zustande bringen will, nach dem 23. sollte er die Mehrheit erlangen, das wird sehr schwer werden. Also zwischen SPD, wir haben Herrn Klingbeil auch gehört, den SPD-Vorsitzenden, an ihm wäre es ja vielleicht, eine Koalition mit der Union zu verhandeln, sollte Olaf Scholz nicht wiedergewählt werden. Der wäre dann weg, hat er selber gesagt. Und Friedrich Merz, die haben sich nicht nur angegiftet, sondern die sind sich persönlich auch angegangen. Und
aber das ist ja schon länger so.
Sehr
ne?
schwer. Naja, ich glaube schon, dass es bislang immer einen Konsens gab, dass man zwischen Union und SPD, dass man zumindest versuchen würde nach der Wahl, sollte es so kommen.
Aber auch aus Ihrer Sicht, was war das? War das der Tabubruch oder war das eine Sternstunde? War das ein Moment der Wahrheit vielleicht?
Es war ein Moment der Wahrheit, aber es war keine Sternstunde. Man kann miteinander diskutieren und ringen. Und Friedrich Merz hat ja etwas getan. Nach dem schrecklichen Attentat von Aschaffenburg hat er eine Lücke ausgenutzt. Er hat das sogenannte politische Momentum benutzt. Mhm. Er ist nach vorne gegangen, hat Vorschläge gemacht. Die kann man gut oder schlecht finden. Über die kann man streiten. Alles fein. Und das hat er für sich genutzt. Aber wie das dann so im Bundestag landete, und wie er dann gesagt hat, ich gucke nicht rechts und nicht links, sondern nur geradeaus, um etwas durchzubringen, was jetzt überhaupt keine politischen Folgen hat. Dieser Antrag ist eine Willensbekundung. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber dennoch von hoher Symbolik und wichtig.
Ja, natürlich, aber er ändert politisch nichts. Es wird jetzt morgen kein Grenzbeamter an der Grenze stehen und sagen, Zurückweisung, das ist Gesetz. Es ist ein Antrag, der eine Idee ausdrückt.
Deswegen nochmal an Sie beide, die jetzt sozusagen die Berliner Politik repräsentieren hier in diesem Moment. Warum dann? Warum hat das dann gemacht? Warum ist das passiert,
also Frau Galbitz? Ich denke, das war Wahlkampf, das war die Reaktion. Und Wolfgang Schäuble, ein alter Mentor von Friedrich Merz, aber auch ein Berater von Angela Merkel, hat ja immer gesagt, bedenke das Ende, wenn du Politik machst. Und ich glaube, das hat Friedrich Merz nicht getan. Er hat die Republik angezündet, hat unabsehbare Folgen für mögliche Regierungsbildung in Kauf genommen. Und das Ergebnis ist das, was Frau Münzermann gesagt hat. Es gibt eine Mehrheit CDU, AfD. Das ist ein furchtbares Zeichen. Aber real passiert jetzt erstmal nichts. Die spannende Frage ist, was dann morgen am Freitag im Bundestag mit dem Gesetzentwurf ist.
Okay, aber das ist ein interessanter Punkt. Ich bin gleich gespannt auf die Einlassung auch von Ihnen beiden. Sagen,
darf ich das noch?
Er hat die Republik nicht angezündet.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also da würde ich sagen, nein, er hat die Republik nicht angezündet, sondern Magdeburg, Aschaffenburg, andere Taten davor. Das haben ja schon in Deutschland eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst, die völlig zu Recht so geführt wird. Und ich weiß ja genau, dass Friedrich Merz, das ist am Mittwoch passiert, erst Donnerstagmorgen vor die Presse getreten hat, also eine Nacht drüber geschlafen. Und die Tatsache, dass es in diesem Fall ein Kleinkind sozusagen getroffen ermordet wurde, hat in ihm etwas ausgelöst, nehme ich ihm auch ab, dass er gesagt hat, so jetzt und nicht weiter. Und wenn ich Kanzler bin, dann werde ich endlich etwas ändern. Denn man muss auch sagen, man hat im Sommer versucht, eine Großkoalitionäre, also Union und die Ampel, zu Verschärfungen im Asylsystem zu kommen, es hat nicht funktioniert. Das hat Olaf Scholz nicht geschafft. Also im Sommer gab es dieses Versäumnis, kann Herr Knaus auch sicher was zu sagen, was ja dann jetzt dazu führt, dass wir in dieser Situation sind. Also Friedrich Merz hat die Republik nicht angezündet, nur er ist dann nach vorne geprescht und hat das Ende nicht bedacht. Also die Strategie, bringe einen Antrag ein und Frau Weidel steht da und feixt, das muss ihm klar gewesen sein. Und da war er schlecht beraten und zu schnell.
Herr Kürath, wie klingt das für Sie, wenn Sie das alles hören?
Eigentlich wie blanker Hohn. Wir sind in den letzten 2 Jahren mit weit mehr als 300 Elternpaaren in Kontakt, die in den letzten Jahren ihre Kinder verloren haben. Was uns alle eint, es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist dasselbe Tatwerkzeug, es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind nahezu dieselben Tatmotive und es sind am Ende einer Tat dieselben Floskeln, die wir seit Jahren hören, die Versprechungen der Politiker. Wir machen, wir tun, wir sprechen drüber, wir diskutieren, wir planen Und was da nicht sonst alles kommt, geschehen ist überhaupt gar nichts. Es wird hier nur diskutiert, es wird hier um irgendwelche angeblichen Anzünden von Deutschland gesprochen und sonstiges. Es geht hier um Menschenleben, es geht hier um Kinderleben und es geht um unser aller Kinder. Und es sollte langsam wieder eine vernünftige Diskussion, auch seitens in Berlin stattfinden, die sich auf die Kernthemen beruft, die da heißt, wie kriegen wir dieses Land wieder auf Vordermann, wie kriegen wir die Bürger wieder in Sicherheit, dass man gefahrlos in Zug steigen kann, ohne erstochen zu werden und nicht, ob es irgendwo Grabenkämpfe gibt oder sonstiges. Das ist weit der Realität entfernt und ist auch weit von dem entfernt, was viele Bürger denken.
Aber ist es nicht bitter, gehört an dem Punkt nochmal nachgefragt. Deswegen frage ich gerade, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie das hören. Hätten Sie sich das gewünscht vor 2 Jahren, nach Brokstedt? Hat da irgendjemand gesagt, es reicht, wir ändern jetzt was, wir gehen ran an diese Migrationspolitik, die uns offensichtlich, was das angeht, was kriminelle Asylbewerber angeht, völlig aus dem Ruder läuft?
Ich glaube, dass das Problem nicht erst 2 Jahre alt ist. Wir haben dieses Problem ja schon länger.
Ja,
und es ist nach der typischen Devise verfahren worden, bloß nicht drüber sprechen, dann gibt es das Problem auch nicht. Ich bin kein Freund davon und auch schon kein Freund der Verallgemeinerung, das erst recht nicht, alles in einen Topf zu schmeißen und generell draufzuschlagen. Wir müssen schon dezidiert schauen und genau schauen, in welche Richtung wir das Ganze entwickeln. Wir müssen da mit Fingerspitzengefühl herangehen, mit Intelligenz. Aber wir müssen auch endlich anfangen zu handeln. Mit Reden kommen wir langsam nicht mehr weiter. Wir reden seit etlichen Jahren, aber es handelt ja keiner. Und wir werden die nächsten Fälle wieder erleben. Und wir werden wieder erleben, dass die üblichen politischen Verantwortlichen an der nächsten Tatstelle stehen und wieder Bedauern bekunden, wie schrecklich das nicht ist, und wieder versprechen, was sie nicht alles wieder in Bewegung setzen wollen. Und danach wird wieder nichts passieren.
Herr Knaus, wie schauen Sie auf diese Tage, auf diese Debatte, die jetzt so verhärtet, so verkantet geführt wird? Und auch unter dem Eindruck dessen, was Herr Kürath gerade gesagt hat.
Ja, ich glaube, das war ein weiterer Schritt. Ich würde es nicht überdramatisieren im Sinne von der Debatte an sich. Es ist ein Schritt hin und was schlimm ist, ist, man sieht, wo es hinführen wird. Es wird viel schlimmer werden. Ein Schritt, dass Deutschland den Weg geht, den Österreich schon gegangen ist, dass es den Parteien der Mitte nicht gelingt, Lösungen zu finden, dass Parteien mit radikalen Parolen davon profitieren, dass die Bürger das Gefühl haben, wie sie sagen, es wird gesprochen, aber es passiert nichts, und dass vor allem die Parteien der Mitte strategisch keinen Blick haben, was aus dem folgen kann. Mhm. Ich gebe nur ein Beispiel. In dieser Debatte, einer der ersten Punkte der CDU ist, wir wollen Grenzkontrollen, die gibt's ja schon überall jetzt heute, aber wir wollen sie dauerhaft. Dauerhafte Grenzkontrollen heißt Ausstieg aus Schengen. Es wurde aber nicht diskutiert, wo will Deutschland aus Schengen aussteigen. Ausstieg aus Schengen heißt natürlich, wenn Deutschland aussteigt, ist Schengen tot. Das heißt, alle Länder Europas würden dann beginnen, ihre Grenzen wieder zu bewachen. Ein Punkt. Zweiter Punkt, Abschiebungen oder Abweisungen an der Grenze. Friedrich Merz hat klar gesagt, wir müssen was tun. Und übrigens, da bin ich voll bei ihm und ich finde, dass die Opposition keine Vorschläge gemacht hat. Also das jetzt nicht Opposition, dass die Regierungspartner keine Vorschläge gemacht haben, die irgendwie eine Chance haben, was zu verändern, ist auch ein totales Versagen.
Was wir gesehen haben und gehört haben, sind die üblichen Reflexe, die üblichen Zuweisungen. Ihr macht es jetzt mit den Rechten, aber ich habe keine Diskussion erlebt nach vorne.
Nein, also
die sagt, kurz, das ist unsere Idee, das ist unser Plan. So verhindern wir das, was beispielsweise in Brokstedt passiert.
Und jetzt das Problem für Demokraten, also was mir so Sorgen macht, ist, ich wünsche mir, dass es anders wäre. Ich sehe, die SPD gerät in eine Falle. Weil sie jetzt sagt, im Grunde genommen ist ihre Strategie wie die von Joe Biden. Wir hatten unglaublich hohe Asylzahlen 2023 und jetzt sind sie um 100.000 weniger, sind aber immer noch unheimlich hoch, 250.000.
Sind immer noch zwei deutsche Großstädte.
Die letzten 3 Jahre waren in den letzten 30 Jahren unter den Top 5 Jahren für Asylanträge. Aber es wird irgendwie ein bisschen besser. Das überzeugt nicht. Dann wird geredet in dem Vorschlag der SPD über eine europäische Asylreform, die mittlerweile die meisten europäischen Länder bereits sagen, wir machen das eh nicht. Also das wird nie umgesetzt, was da beschlossen wurde im letzten Jahr. Übrigens auch mit
GEAS. Stopp. also das höre ich mir hier einmal, zweimal, dreimal in der Woche an, das ist jetzt der große Gamechanger.
Ah, das ist,
Sie sagen, das kommt gar nicht?
Das ist fast gefährliche, ich will jetzt nicht beleidigend sein. Es ist vollkommen unverantwortlich.
Sie wollten sagen Propaganda.
Nein, das ist kein Beweis von Ernsthaftigkeit.
Ja, nochmal, also dieses europäische Asylabkommen, das neue, das was im Kern besagt, müssen wir einmal kurz erklären.
Ich sage mal,
das steht für?
Die Grundidee ist, wir machen an den Außengrenzen der EU für manche Nationen, die keine Aussicht auf Asyl haben, schnellere Verfahren. Und irgendwie verschwinden die dann. Das ist aber schon nicht mehr geregelt. Italien wird das nicht machen, weil Italien schiebt kaum ab. Unter Giorgia Meloni werden halb so viele Leute in Länder außerhalb Europas abgeschoben als vor 7 Jahren. In Frankreich auch. Abschiebungen gehen zurück. In Frankreich, in Italien. Also irgendwie, die Leute sind dann 6 Wochen dort und dann gehen sie trotzdem weiter nach Deutschland oder Frankreich. Ein Punkt. Schnellere Verfahren an den Außengrenzen für manche. Nicht für die, die vor allem nach Deutschland kommen. Weil Syrer und Afghanen sind ausgenommen. Für die ändert sich da durch GEAS kaum etwas. Dann ist die Idee, man nimmt aus den Ländern Leute auf, damit die da mitmachen. Das war so die Idee, die deutsche Idee der Verteilung. Aber Italien hat beschlossen, viel einfacher, wir machen einfach keine Dublin-Rücknahmen. Deswegen wird Deutschland auch aus Italien niemanden aufnehmen. Klar, Italien nimmt niemanden. Warum sollen wir dann wir nehmen? Also diese Verteilung wird es nie geben. Und dann wurde in GEAS verhandelt über sichere Drittstaatslösungen. Und das war die große vergebene Chance. Das Ministerpräsidententreffen, Bund-Länder-Treffen, Oktober 2023. Als die CDU-Länder und Kretschmann aus Baden-Württemberg gesagt haben, wir wollen sicher, wie die EU-Türkei-Erklärung, sichere Drittstaatslösungen, damit wir die Zahl wirklich auch reduzieren können. Das hat
damit die Leute jetzt gar nicht nach Europa
damit
kommen.
Damit Leute, die nach Europa kommen, nach einem Stichtag schnell zurückgeschickt werden und dann viel weniger kommen.
Genau.
Und das wurde in GEAS verunmöglicht durch einen Punkt im EU-Recht.
Wow.
Und das war Deutschlands Insistieren. Deutschland hat gesagt, dieser Punkt, das Verbindungsgesetz, muss bleiben. Deswegen haben wir auch keine sicheren Drittstaatsabkommen. Und dieses GEAS, jetzt, weil Sie mich fragen, warum ich glaube, dass es nicht umgesetzt wird, es gibt schon Staaten, die sagen, sie setzen es nicht um. Viel wichtiger ist, Staaten zeigen, dass sie das jetzige Recht schon nicht umsetzen. Italien und Ungarn und Dublin ist ja gültiges Recht, das wird nicht umgesetzt.
Das
keine
sagt
Reaktion.
Ja Friedrich Merz auch. Also das ist ja
und Friedrich Merz sagt auch, das wird nicht umgesetzt.
Also eines seiner Punkte, dass er sagt, diese Regeln, die wir nicht haben, funktionieren nicht, diese Dublin-Regeln. Die Leute kommen trotzdem ins Land. Und deswegen sage ich, Zurückweisung an deutschen Grenzen. Also das ist das ist ein Hauptargument eigentlich. Was ich bei ihm dann nicht verstehe, das ist völlig in Ordnung, dass das sein Punkt ist. Als Konservativer, der Angst hat, dass seine Union, und das ist, glaube ich, die große Angst, worauf vieles resultiert, der Union, dass die AfD zwar sich an SPD und Grünen abarbeitet, aber die Union zerstören will, weil das sind die Leute, die vielleicht zu Ihnen noch kommen, dass er dann sagt, das geht so nicht, wir müssen endlich etwas ändern. Damit trifft er einen gesellschaftlichen Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr mehrheitsfähig ist, was Sie auch gesagt haben. Die Gesellschaft ist, glaube ich, in diesem Punkt sehr einig. Ich verstehe nur nicht, warum er dann nicht sagt, ich mache das, wenn ich Kanzler bin, dafür suche ich Mehrheiten, wählt mich. In 3 Wochen ist Wahl. Warum bringt er sich in diese Lage, die er gestern im Parlament...
Dafür? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich würde sagen, es war politisches Kalkül, das nicht aufgegangen ist. Es war eine Wahlkampfaktion und er hätte das aus dem Parlament raushalten sollen. Er kann dafür werben, er kann dann nach der Wahl dafür Mehrheiten suchen. Die hätte er, glaube ich, bekommen. Vielleicht nicht für einen Stopp an deutschen Grenzen, aber für sehr viel schärfere, was er möchte, ja mehr, möchte die Bundespolizei stärken. Das ist mit der SPD aus meiner Sicht gangbar. Er möchte Familiennachzug einschränken. Auch darüber konnte man unter Demokraten sprechen. Aber es ist etwas passiert, was die Stimmung so gemacht hat, dass wieder nichts passiert. Mhm. Und das ist für uns alle, glaube ich, schlecht.
Mhm. Kann ich noch einen Satz sagen? Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht in Fatalismus verfallen. Wenn dieser Trend so weitergeht, dann sage ich voraus, dann könnte eintreten, was ein Korrespondent der FAZ, Justus Bender, in einem Buch 2017 vorhergesagt hat. Das ist unglaublich. Der hat ein Buch geschrieben über die AfD und hat gesagt, 2017, im Jahr 2021 wird Olaf Scholz eine Regierung bilden. Das war damals noch nicht jedem klar. Und die Regierung wird bis 2025 regieren und wird am Ende unbeliebt sein. Und dann gibt es einen Terroranschlag. Und unter dem Eindruck von Terror und Angst wird die AfD 28% gewinnen. Und dann werden alle demokratischen Parteien sagen, wir machen aber jetzt eine Koalition gegen die AfD. Und nach einem Jahr wird das scheitern, weil die Parteien sich nicht einigen. Und dann wird in der CDU jemand aufstehen und sagen, machen wir die Koalition mit der AfD. Und 2026 gibt es den AfD-Kanzler. Das ist in Österreich passiert. In dem letzten Monat.
Das ist Österreich.
Die FPÖ hat 28% bekommen. Der ÖVP-Kanzler Neham hat gesagt, nie mit der FPÖ, mit Kickl. Er hat Koalitionsverhandlungen geführt. Die Stimmung war so schlecht, die sind gescheitert. Die Liberalen,
das ist ja das, was Frau Münstermann gerade angedeutet
hat. Sind gescheitert.
Also die Stimmung lag gestern.
Nehammer ist zurückgetreten. Der Mann, der gesagt hat, nie mit der AfD, ist zurückgetreten. Neue Leute in der ÖVP haben gesagt, okay, jetzt doch, jetzt wird Kickl wahrscheinlich Kanzler. Mhm. Das ist in Österreich eine Katastrophe, weil wir haben jetzt eine Pro-Putin-Partei, aber in Deutschland wäre das Ende der EU. Die AfD ist sehr klar und sie hat ein kohärentes Konzept. Sie sagt, Grenzkontrollen an der Grenze Deutschlands funktionieren natürlich nur mit einem Zaun. Weil in Polen funktionieren sie nur mit einem Zaun. In Ungarn, in Bulgarien.
Überall Zaun.
Also wir brauchen einen Zaun. Das heißt, raus aus Schengen. Das sagt die CDU nicht. Das will die CDU auch nicht.
Das will auch Friedrich Merz nicht.
Auch Friedrich Merz nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin überzeugt, Friedrich Merz will nicht mit der AfD zusammengehen und er will nicht die EU oder Schengen zerstören. Aber oft passieren Dinge, die man nicht... Weil man die Dinge nicht mehr kontrolliert.
Weil Dynamiken entstehen.
Die Dynamik. Ja. Die Dynamik, die ich fürchte, ist, dass die Logik dieser Diskussion, vor allem auch der Vorschlag der Union für die Zurückweisung an den Grenzen, muss man ja EU-Recht aussetzen. Die Union ist eine Rechtsstaatspartei, also schaut sie im Vertrag und sagt, da kann man das aussetzen. Notstandserklärung. Notstand. Ich erkläre eine Notlage, Artikel 72. Jetzt glaubt man und hofft man in der Union, das wird dann zu einem Dominoeffekt führen. Andere Europäer werden dann ihre Grenzen kontrollieren. Aber ich sage auch einen Dominoeffekt voraus. Andere Europäer werden EU-Recht mit der gleichen Notlageerklärung aussetzen. Wenn in Österreich eine FPÖ-Regierung dann sagt, Notlage, keine Asylverfahren mehr, kommen mehr nach Deutschland. Wenn andere Länder in der EU dann sagen, okay, Dublin funktioniert schon nicht, jetzt schaffen wir es ab. Wir steuern auf eine Krise und das Argument der CDU ist ja jetzt auch manche Juristen, die sie beraten. Wir erklären eine Notlage, wir wissen, das hat der Europäische Gerichtshof noch nie akzeptiert. Mhm. Noch nie. Aber bis der Gerichtshof entscheidet, können wir die Zurückweisungen machen. Diese Logik, setzen EU-Recht aus, wissen, dass es wahrscheinlich noch nie akzeptiert wurde, aber es dauert. Wenn das andere Staaten machen, bricht das EU-Recht zusammen. Und zwar nicht nur im Migrationsbereich. Wenn Deutschland hier vorangeht, wenn das Ungarn macht, kann man Ungarn bestrafen, die zahlen eine Strafe.
Das ist sozusagen die große politische, die Metaebene, wenn man so will. Frau Gawitz, nochmal zurück zu Brockstedt, weil Herr Kürath heute hier sitzt. Wenn Sie das hören, wie erklären Sie sich, dass wir diese Debatte erst jetzt haben? Jetzt so kurz vor einem Bundestagswahlkampf. Warum haben wir die Debatte nicht nach Brockstedt geführt? Warum ist Olaf Scholz nicht aufgestanden damals und hat gesagt, mir reicht's? Warum ist nicht möglicherweise irgendjemand zurückgetreten, der mal politische Verantwortung übernimmt und sagt, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der so viele Straftaten auf dem Kerbholz hat, dass der dann einfach entlassen wird? Jemand, der einem Justizvollzugsbeamten, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt, es gibt viele Anis Amris da draußen, wo irgendwie klar war und wurde, wes Geistes Kind der ist. Und dann lässt man zu, dass der einfach irgendwo verschwindet. Und im entscheidenden Moment weiß sogar keiner, wo er wirklich ist. Also wenn man sich mit den Einzelheiten Ihres Falls, Herr Kürath, beschäftigt, da wird einem schlecht. Dann fragt man sich, wo man eigentlich lebt.
Die größte Frage eigentlich dabei ist, wenn er es geschafft hat, zwischen drei Bundesländern herzuspringen, dass es trotzdem, witzigerweise, er jeden Monat Geld bekommen hat. Das ist ja nur das Faszinierende.
Also die Überweisung hat funktioniert, aber der ganze Rest nicht.
Die Überweisung hat funktioniert, aber keiner weiß, wovor es geblieben ist. Aber das Geld ist geflossen. Wenn ich heute sehe, wie ich in meinem kleinen Betrieb heute nachweisen muss, ich verwende heute 40% meiner Arbeitszeit darauf, um irgendwelche Dinge zu dokumentieren, nachzuweisen, zu beweisen.
Sie sind im Bereich Zahntechnik unterwegs, ne? Wenn ich das einmal kurz...
Ich verwende 40% meiner Arbeitszeit darauf, um irgendwelche Dinge zu dokumentieren. Und der Staat dokumentiert gar nichts.
Darf ich noch mal fragen, bevor Frau Gawitz antwortet, wie sehr haben Sie darauf gewartet, dass jemand kommt und sagt, mir reicht's, tut uns wahnsinnig leid und wir werden es jetzt versuchen, aufrichtig, ernsthaft, seriös zu verändern, statt Beschwichtigungsfloskeln. Mehr war es nicht.
Ich bin ja, ich sagte ja schon mal, kein Freund für der Verallgemeinerung. Und ich muss sagen, wir haben in Schleswig-Holstein sowohl mit dem Ministerpräsidenten als auch der Innenministerin wirklich tolle Politiker, die sich engagieren, die machen, die tun, die uns zuhören. Wir uns auch regelmäßig treffen, Ideen austauschen, wie man solche Fälle in der Zukunft verhindern kann. Auf Bundesebene vermisse ich das bis heute.
Aber da entscheidet sich's.
Da entscheidet sich's. Aber wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler in einem Interview mit mir sitzt und sagt, das tut mir leid, dass die Leute ums Leben gekommen sind. Das waren nicht Leute, das waren unsere Kinder, das waren Menschen, das waren Ann-Marie und Danny, nicht irgendwelche Leute. Wenn diese Artikulation in dem Punkt damit umzugehen, ist eigentlich erschreckend für jeden Bürger, wie er eigentlich von Politikern gesehen wird, auch in unserem Falle.
Sie waren gestern bei Nancy Faeser, bei der Innenministerin.
Ja.
Warum, wenn ich fragen darf?
Wie gesagt, es ist ja immer noch unsere Ambition. Wir möchten Dinge verändern. Wir möchten nach Möglichkeit versuchen, dass anderen Eltern ein Schicksal wie unseres erspart bleibt. Dafür sind viele Schritte notwendig. Wir sind aber auch dabei, dass wir anderen Eltern, die es getroffen hat, Hilfestellung leisten oder auch in einem Netzwerk uns gegenseitig helfen. Und wir versuchen natürlich, Dinge irgendwo zu verändern zum Schutze unserer Kinder, aller Kinder. Und dahingehend ist natürlich dann auch wichtig, mal in die politische Bresche zu springen und dort mal zu sagen, wie Sie vorhin so schön sagten, jetzt ist mal Schluss bis hier und nicht weiter.
Wenn Sie sagen, wir haben da ein Netzwerk, Sie haben das jetzt schon das zweite Mal erwähnt, Sie sind in Kontakt mit Eltern aus Ila-Kirchberg zum Beispiel.
Das auch, ja.
Einer der Fälle, wo damals ein Asylbewerber aus Eritrea, ne, zwei Mädchen, glaube ich, angegriffen hat. Eins davon hat es nicht überlebt, eine 14-Jährige.
Die Ece hat es leider nicht überlebt. Ece hieß das Mädchen.
Ich weiß. Wie gehen Sie, wie gehen die Eltern damit um? Wie lebt man weiter nach so etwas?
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage. Jeder geht mit dem Thema Tod und auch mit solchen Erfahrungen komplett anders um. Es sind viele Eltern, die mich kontaktiert haben, die einfach nur mal reden wollten, die sich ihren Schmerz von der Seele sprechen wollen und mit jemandem sprechen wollen, der sie versteht. Auf der anderen Seite sind auch viele, die sich Hilfe erwarten oder eine Unterstützung erwarten. Oder es sind ganz, ganz viele verschiedene Motivationen, weswegen wir mit Eltern in Kontakt sind. Aber zu vielen ist auch wirklich ein intensives, freundschaftliches Verhältnis, wie unter anderem auch nach Ila-Kirchberg entstanden, wo wir uns auch regelmäßig besuchen und in sehr regen Austausch auch miteinander sind.
Und wann realisiert man wirklich, was da passiert ist? Wie lange dauert das?
Auch da kann ich Ila-Kirchberg zitieren. Der Vater von Mesut von Hitch hat damals zu mir gesagt, es dauert wie bei der Geburt eines Kindes 9 Monate. Und ja, es stimmt tatsächlich bis zu dem Punkt, wo man es wirklich begreift, dass das eigene Kind nicht wiederkommen wird, sind wirklich 9 Monate.
Frau Geil, jetzt nochmal die Frage. Warum reagiert Politik auf so etwas nicht oder so zögerlich? Warum lässt man die Dinge so lange laufen? Nicht Sie persönlich, auch nicht die Politik. Aber der Eindruck, der entsteht, ist, da ist jetzt Aschaffenburg, da ist Magdeburg, jetzt ist Wahlkampf. Diese drei Dinge kommen zusammen und deswegen haben wir jetzt die Debatte, die wir haben. Wir hatten diese Debatte nicht nach Bad Oeynhausen. Wir hatten diese Debatte nicht nach Brockstedt. Wir hatten sie noch nicht mal wirklich nach Mannheim. Wir nuscheln die Dinge weg. Und ich frage mich immer, was ist das? Will man sozusagen das nicht klar benennen, damit das eigene Versagen nicht klar wird? Will man nicht komisch rassistisch wirken? Will man irgendwie die Leute glauben machen, es ist alles gar nicht so wild? Also was ist die Idee dahinter? Warum redet man nicht klar darüber? Weil man doch auf der anderen Seite auch Leuten klar machen muss, dass wir in einem Land leben, und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der in diesen Tagen überhaupt nie zu hören ist, weil er in dieser vergifteten Debatte vollkommen untergeht. Wir leben in einem Land, das ja dringend mit Blick auf die Demografie, so wie alle westlichen Länder. Wir brauchen ja Zuwanderung. Wir müssen das regeln, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Oder wir brauchen eine Debatte darüber, die sagt, okay, dann schichten wir ab, dann ist unser Wohlstandsmodell ein anderes, dann werden wir alle ärmer. Und wir wollen das nicht, wir machen den Laden zu und dann ist das so. So kann man die Debatte auch führen. Aber den Teil, den höre ich jetzt gerade gar nicht mehr. Sozusagen der Moment für die differenzierte Betrachtung ist nicht mehr da. Und die Frage, nicht der Vorwurf ist, warum lässt man die Dinge so lange laufen, bis die Debatte so vergiftet ist, wie sie jetzt ist?
Also ich glaube, zum einen ist es sehr, sehr schwer als Politiker richtig mit der Trauer von Eltern umzugehen. Weil alles, was ich machen kann, ist dafür zu sorgen, an den Stellen, wo ich bin, dass in Deutschland Sicherheit herrscht und dass wir aus solchen furchtbaren Sachen lernen. Aber das ist, glaube ich, kaum ein Trost für Eltern, die ihre Kinder verlieren. Und das hört sich auch immer sehr, sehr schwierig an, wenn ich ihnen zuhöre und dann mit ihnen über GEAS streite oder sage, wir haben mit Ministerpräsidenten zum Beispiel gesprochen über die Vollzugsdefizite zwischen Bund und Ländern. Ganz häufig der Grund, dass, was Sie angesprochen haben, dass wir digital kein einheitliches Ausländerzentralregister haben, wo alle Behörden reinfüttern, wo alles abgerufen wird. Das ist so furchtbar technisch im Vergleich zu der Tatsache, dass man als Mutter und Vater das Kind verliert, dass man immer auch sehr, sehr schwer als Politiker ich jetzt umgehen kann mit so einer Situation, weil es natürlich die Frage ist, was hat nicht funktioniert. Das eine ist, dass unser europäisches Asylsystem nicht funktioniert. Dublin ist schon viele Jahre kaputt. Und wir haben jahrelang in der Ampel auch verhandelt mit den anderen europäischen Ländern, dass wir GEAS bekommen. Sie finden das nicht vollständig gelungen, aber es gibt jetzt die Verabredung innerhalb der EU, dass es dieses neue System gibt, was auf den Außengrenzen Schutz setzt. Und dann müssen wir sehr, sehr viel tun dafür, dass zwischen Bund und Ländern die Verfahren besser klappen. Das, was leider nicht in der Macht der Politik ist, ist das, was Friedrich Merz jetzt versucht hat, nämlich ich stehe hier und mache einen Vorschlag und der wird wie quasi ein Dekret von Donald Trump alles sofort ändern. Weil natürlich klar ist, wenn wir nicht das GEAS-System haben, wenn wir nicht auf den Außenschutz der EU-Grenzen setzen, sondern die deutschen Grenzen schützen wollen, dann brauchen wir erstmal eine deutsche Grenze. Weil das, was wir haben, ist ganz häufig Fluss, Wald, etwas, was in diesem Zustand kaum so schützbar ist, dass da keiner mehr kommt. Wir brauchen auch das Gespräch mit unseren europäischen Nachbarländern. Die schauen jetzt ganz, ganz irritiert und voller Sorge auf das, was in diesem großen Land in der Mitte Deutschlands passiert. Und wir müssen natürlich auch sagen, wenn Deutschland die Außengrenzen schließt, dann ist das Ende von Schengen. Und das sollte man nicht in einer Sitzungswoche des Bundestages von Mittwoch bis Freitag beschließen, sondern das muss mit mindestens den europäischen Ländern besprochen haben, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und GEAS war genau der Versuch, auf diese Taten zu reagieren. Und auch das, was mit den Ländern verabredet wurde, zur Verbesserung der Abstimmung. Ganz viele dieser Taten sind ja nicht passiert, weil die Gesetze aber nicht funktionieren, sondern weil der Vollzug nicht geklappt hat.
Aber Frau Geiwitz, Sie haben gesagt, es gibt niemanden, der das ändern kann. Also es gibt ja nur noch einen Kanzler.
Gesagt.
Ja, und es dauert so lange.
Aber wir sind doch im Austausch, dass Sie beobachten die Politik sehr intensiv.
Genau, aber gerade deswegen.
Wir hatten viele Ministerpräsidentenkonferenzen, wo wir viele Einzelpunkte besprochen haben, wer für was zuständig ist. Wir haben die Zeit für das Abschiebegewahrsam von 10 Tagen auf einen Monat verlängert.
Aber jetzt sind
wir
das ja trotzdem.
Wir haben die Zahlen der Abschiebungen erhöht und wir haben die Asylbewerberzahlen runtergebracht. Wir haben Georgien nicht mehr als sicheren Drittstaat. Ganz, ganz viele kleine Maßnahmen, die aber natürlich
Zeit brauchen, bis sie wirken, ist schon klar. Nur das natürlich, und in dieser Debatte, wenn es wieder jemand ist, der auffällig war, der nicht mehr hätte im Land sein dürfen, der psychisch krank auffällig, straffällig geworden ist. Und es kümmert sich niemand. Ich meine, Bundeskanzler Olaf Scholz hat das ja erkannt. Er hat am Abend von Aschaffenburg die Chefs der Sicherheitsbehörden zu sich ins Kanzleramt geladen. Er hat davon ein Foto gepostet. Und wenn das mehr sein soll als Wahlkampf, dann frage ich mich schon, warum er eigentlich Friedrich Merz hat, dass die Initiative ergreifen
die
lassen
Lücke
und ehrlich
hat.
Gesagt ja. hat, ich sitze da nicht nur mit denen, weil offensichtlich gibt es Versagen, wenn die Chefs der Sicherheitsbehörden ins Kanzleramt kommen, ist eine Krise. Wenn ich das mache, sage ich, rufe das ein, weil wir haben eine krisenhafte Situation. Er hat selbst gesagt, mir reicht es, das kann doch nicht sein. Das hat er wiederholt in verschiedenen Aussagen.
Aber er hätte es ja auch ändern können, er hat 3,5 Jahre lang Zeit dazu gehabt.
Aber, jetzt werden wir heute noch mal von Friedrich, darf ich ganz kurz den Punkt fertig machen?
Sind doch im Bundesrat die Sicherheitsgesetze gewesen, die mit Stimmen der CDU nicht aufgesetzt
aber er hätte doch auf die Opposition zugehen können, auch im Wahlkampf, und sagen, so, wir haben jetzt ein Ereignis, was wieder dieses Land so sehr erschüttert. Was machen wir jetzt denn gemeinsam, Wahlkampf hin oder her? Bringen wir, macht es Sinn, Gesetze zu verschärfen? Braucht die Bundespolizei endlich mehr Durchsetzungsfähigkeit?
Aber das ist doch genau passiert. Das sind doch die Sicherheitsgesetze, die im Bundesrat zur Diskussion liegen und die mit der Union nicht aufsetzbar waren.
Gut, aber da hätte er einen Konsens finden können und er hatte Zeit.
Haben Sie von Frau Faeser gehört?
Das habe ich gestern von Frau Faeser auch schon mal gehört, ja. Wir haben gedacht, wir haben ja alles Mögliche umgesetzt, wir machen dies, wir machen das und wie toll nicht, dass es, und sie versteht das gar nicht. Und wenn was schlecht ist, dann waren die Vorgänger schuld und im Großen und Ganzen hat sie ja eigentlich alles wunderbar und toll gemacht. Und das, seien Sie mich böse, das habe ich gestern schon mal von Frau Faeser gehört.
Genau, was haben Sie gesagt?
Ich gesagt habe, dass wir alles toll gemacht haben. Also,
nee, das haben Sie nicht gesagt, aber was haben Sie ihr denn geantwortet?
Naja, die Ergebnisse sehen ja anders aus und es wäre vielleicht mal gar nicht schlecht, sich in sich zu gehen und mal vieles zu überlegen und auch das Thema debattieren. Es ist halt der Punkt, es gehen hier wirklich, wir reden ja nicht nur um Migration oder wir reden ja über viele Dinge, was in diesem Land gar nicht mehr richtig funktioniert und stattdessen streiten wir uns dann über Brandmauern oder Sonstiges. Es wäre, glaube ich, mal schlau, wenn alle beteiligten Politiker mal einige Tage in sich gehen und vielleicht mal sich einen klaren Kopf verschaffen, was eigentlich für dieses Land vonnöten ist, was notwendig ist, was wichtig ist und sich vielleicht mal sondieren lassen, was unwichtig ist, worüber auch irgendwann in 3, 4, 5 Jahren debattieren.
Sie meinen über Parteigrenzen hinaus?
Über Parteigrenzen hinaus.
Und weil die Debatte, gerade die politische Debatte, darum auch gerade so heftig tobt, Herr Kürert, mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Wenn so ein Antrag wie jetzt von der CDU, auch mit Stimmen der AfD beispielsweise, dann durchgeht, klappt durchgeht, aber er geht durch, ist das für Sie ein Tabubruch? Oder ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, na gut, das muss gemacht werden und ein Argument wird dadurch nicht schlecht, dass es von der falschen Seite auch für gut befunden wird? Oder sagen Sie, geht nicht?
Also ich bin Demokrat durch und durch. Ich bin immer der Meinung, man muss mit allen sprechen. Man muss nicht mit jedem zufrieden sein. Man muss auch nicht auf einen Nenner kommen, aber man muss prinzipiell mit allen Menschen sprechen. Und da spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe sie haben, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche politische.
Oder nicht welche Partei.
Welche Partei. Man muss erstmal mit allen sprechen. Ob das nachher zu einem Ergebnis führt, ist eine andere Sache. Aber sprechen geht es erstmal darum. Mhm. Und was da am Ende bei rauskommt, das muss man dann halt einfach sehen. Und in diesem Punkt, es geht hier halt einfach. Es geht um die Sicherheit unserer Kinder. Und ich glaube, da muss man vielleicht manchmal auch über seinen Schatten springen. Ob das zum Ergebnis führt, weiß ich nicht. Das heißt ja nicht, dass es Koalitionen geben muss oder sonstiges, aber zumindest, man muss mit allen Menschen sprechen und muss versuchen, einen Konsens zu finden, der für alle da ist und der auch für das Ergebnis sorgt. Und wenn das Ergebnis stimmt, ist es eigentlich im Endeffekt egal, wer dafür zugestimmt hat oder nicht. Es geht nachher darum, dass das Ergebnis stimmt.
Gerald Knaus, was ist das für Sie? Ist das etwas, von dem Sie auch so pragmatisch sagen würden, es ist wichtig, dass wir uns jetzt einmal ehrlich machen? Und es ist wichtig, dass Friedrich Merz hat ja, man kann das ja finden, alles wie man will. Aber eines muss man ja festhalten. Die CDU ist damit sozusagen nach langer Zeit politischer Debatten endlich mal vor die Welle gekommen, vor die Debatte gekommen, vors Momentum gekommen. Im Sinne von, wenn vorher irgendjemand sagte, wir müssen das verschärfen. Dann kam sofort reflexartig die Reaktion von der anderen politischen Seite, AfD-Sprech, rassistisch, geht alles nicht, wollen wir so nicht. Dann kam von anderen Seite
Aber Herr Lanz, wir haben die Grenzen, wir haben momentan Grenzkontrollen. Sie können doch nicht sagen, dass nichts passiert ist. Ich habe erzählt, wir haben das gemacht. Wir hatten mit
das Argument mit den Grenzkontrollen kaufe ich nicht. Es tut mir wirklich leid. Wir machen Grenzkontrollen.
Die gab es vorher nicht.
Die gab es vorher nicht.
Aber unter Horst Seehofer nicht?
Ja, aber die Grenzkontrollen laufen doch so ab. Wir kontrollieren und wenn jemand kommt und sagt Asyl und auf die Frage, warum, ich werde politisch verfolgt, dann passiert genau gar nichts.
Ja, aber Sie
niemand
wissen auch,
wird abgewiesen,
dass es
sondern jeder
von Rückweisung
wird dann erstmal
gibt.
In sein Verfahren aber überführt. Oder sehe ich das falsch?
Nein, also EU-Recht ist klar und die Regierung hält sich an das EU-Recht. Auch übrigens die Union will sich ja ans EU-Recht halten und im Rahmen des EU-Rechts das dann aussetzen. Es sind ja keine Parteien, die den Rechtsstaat zerstören wollen. Aber diese Grenzkontrollen haben, Beispiel Frankreich, man kann ja schauen, was anderswo passiert ist. Zwischen 2015, damals die Terroranschläge, hat Frankreich überall Grenzkontrollen eingeführt und 2019 haben sich die Asylantragszahlen verdoppelt. Sie sind im letzten Jahr höher gewesen als 2019 und mehr als doppelt von 2015. Nach dieser Art Grenzkontrollen. Österreich.
Warum?
Ja, weil Sie, wie Sie sagen, wenn jemand an die Grenze kommt, erstens gibt es in Europa keine Zäune. Das heißt, der Zaun ist, die Grenze ist dann ein Bach oder ein Wald oder ein Feld. Es gibt nirgendwo genügend Personal, um Grenzen, weil ja das, die Idee ist ja in Europa, wir haben einen grenzenlosen Raum. Also hat niemand geplant, zwischen Deutschland und der Schweiz oder Deutschland und Österreich, diese Felder zu kontrollieren. Da sind viel mehr Übergänge. Das ist das Ergebnis von Schengen, was ja alle Umfragen sagen, die Mehrheit der Europäer will Schengen, aber sie will es nicht um den Preis der Sicherheit. Also müssen wir die Sicherheit woanders herstellen. Diese Grenzkontrollen sind kein Beitrag dazu, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen, um Asyl zu beantragen. Aber was ich mir erwarten würde...
Was ist denn der wahre Grund? Weil auch das wird mir hier in der Sendung im Moment Wahlkampf ständig erzählt. Schauen Sie doch, wir sind doch erfolgreich. Wir haben doch die Zahlen deutlich runtergebracht.
Also
die eine Wahrheit mit den Zahlen ist... Selbst die Zahlen im letzten Jahr waren immer noch höher als 2017, 2018, 2019, 2020.
Das vierthöchste Jahr in den letzten 30 Jahren.
Das vierthöchste.
In den letzten 30 Jahren.
Da, wo es angeblich zurückgegangen ist.
Ja, es ist ja wirklich zurückgegangen, weil das Jahr davor war das dritthöchste.
Ja gut,
also,
okay.
Wir haben der Hauptgrund, warum die Asylantragszahlen in Deutschland so hoch sind, man kann ja sehen, wer die Anträge stellt. Drei Nationen ragen heraus in den letzten 3 Jahren. Syrer, Afghanen und Türken. Die kommen über die Türkei. Also die irregulär kommen, kommen über die Türkei. Mhm. War der Zusammenbruch der EU-Türkei-Erklärung 2020 und danach Covid, sind doppelt so viele Menschen dann in Deutschland angekommen aus diesen Ländern, als in den Jahren unter Angela Merkel nach der EU-Türkei-Erklärung. Also wir hatten ein Abkommen, das hat die Zahlen reduziert, es ist zusammengebrochen, die Zahlen sind hochgegangen. Wir wissen, welche Nationen und wir wissen ungefähr, woher sie kamen. Daraufhin gab es keine wirklich starke Reaktion, weil in der Ampelkoalition, manche Parteien gesagt, diese Abkommen wollen wir nicht. Aber kann ich noch was über die Straftäter sagen?
Weil ich glaube, bitte, ich wollte sowieso darauf zurückkommen.
Wenn man diese Tragödien sieht und man sieht, wie die Angst in der Bevölkerung wächst, dann kann man doch eine Sache machen. Man sagt, wir setzen uns, ich meine, die Schweden haben das gemacht in der Verkehrspolitik, das Ziel 0 Tote. Jetzt wissen wir, es wird Tote geben, es gibt Verbrechen, Joachim Herrmann in Bayern hat es gesagt, seit Kain und Abel. Aber jeder Fall wird so aufgearbeitet, dass man daraus lernt, das haben Sie, glaube ich, auch mal gesagt, dass die Chance, dass sich das so wiederholt, sinkt. Und mit jeder Tragödie sind wir einem Schritt näher. Warum setzt sich nicht die nächste Bundesregierung und vielleicht schon vorher, schon jetzt als Zeichen gegen die Polarisierung, jetzt, vielleicht kommt das von den Ministerpräsidenten, von der SPD, von der CDU, auch Kretschmann, dass sie sagen, die nächste Regierung, alle Bundesländer machen einen Sonderstab gefährliche Ausländer. Wir erfassen, das gibt es übrigens in Baden-Württemberg mit den Grünen und der CDU. Also da sehe ich nicht ein parteipolitisches Problem. Welche Leute gibt es bei uns, die gefährlich sind? Wie viele Straftäter, Gefährder? Aus welchen Ländern kommen die? Und wir stellen das zusammen. Alle Innenminister der 16 Länder. Mhm. Und dann gibt es eine Zahl. Und dann kann die Politik, die Bundesregierung mit den Ländern sich daran messen und sagen, in den nächsten 2 Jahren ist es eine Top-Priorität. Die hier, wo wir wissen, da gab es schon mal, wie bei dem Mörder ihrer Tochter, wo wir wissen, da gab es schon Probleme. Top-Priorität, wir wollen das um 90% senken. Wir wollen 90% dieser gefährlichen Ausländer in ihre Heimatländer zurückbringen. Das ist dann ein Ziel, daran kann man gemessen werden, daran kann man auch scheitern. Und dann wird das die Priorität. Und wir haben dann jemanden mit absoluter Rückendeckung der Regierung, der dann auch nach Afghanistan fährt, auch nach Syrien fährt. Das ist ja jetzt möglich. Das war bis jetzt nicht möglich in Syrien. Jetzt ist es möglich. Und dann sagt, okay, wir haben hier gefährliche Straftäter, die wir ausweisen dürfen. Die gibt's ja. Baden-Württemberg gibt's, ich glaube, 80 Afghanen, die man abschieben kann, die Straftäter sind. Wir machen nicht einen Flug kurz vor einer Landtagswahl, sondern wir machen das systematisch.
Bitte. Ja, okay.
Das ist das Wichtige. Okay, nicht dann, als ja, Alibi,
okay. Dann habe ich an dem Punkt eine Frage. Okay, dann habe ich an dem Punkt eine Frage. Und das ist jetzt genau die konkrete Frage an die Politik. Wir hatten diesen seltsamen Abschiebeflug nach Afghanistan. Jahrelang wurde mir auch hier in der Sendung erzählt, geht alles nicht. Komischerweise in dem Moment, wo die AfD mit 30% im Thüringer Landtag droht, zwei Tage vorher, schieben wir plötzlich nach Afghanistan ab. Hochkriminelle. Ich habe gehört, dass es das demnächst wieder geben soll, einen Abschiebeflug, und zwar zufälligerweise ganz kurz vor der Bundestagswahl. Stimmt das?
Also das, was Sie fordern, passiert gerade. Also ja,
stimmt
in der
das?
Woche,
Frau Geibels, wissen Sie davon?
Kann ich mal kurz ausführen? Es gab eine Konferenz der Innenminister der Länder, die genau über diese Frage gesprochen haben. Wie kriegen wir es hin, Verdachtsfälle, Gefährder besser zu erfassen, zu kontrollieren, abzugleichen? Weil viele sind natürlich auch in Wanderbewegung zwischen den Ländern. Das ist in dieser Woche in der Innenministerkonferenz passiert. Es wurde gesprochen und die Länder stellen Listen zusammen von zum Beispiel Afghanen, die primär abgeschoben werden sollen, weil sie zum Beispiel Straftäter sind. Wir sind übrigens das einzige Land in Europa, was es hingekriegt hat, überhaupt erstmal einen ersten Flug zu machen.
Das ist das einzige Deutschland.
Und es gibt sozusagen
aber es ist kein Trost bei 28.
Es gibt ein Verfahren zwischen den Ländern, die ja dafür zuständig sind, und dem Bund, der dringend helfen muss, gerade bei Afghanistan, um diese Flüge regelmäßig stattfinden zu lassen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob demnächst einer stattfinden wird. Ich weiß nur, dass es diese Listen gibt, die in den Ländern angefertigt werden und wurden. Und dass der Bund die Länder dabei unterstützt, diese Abführung stattfinden zu lassen. Und das, was gerade gesagt wurde, auch von Ihnen, nämlich, dass die Politik miteinander sprechen soll, das ist die einzige Möglichkeit in unserem sehr komplexen System mit Nachbarländern als Land mitten in der EU, aber auch mit diesem Bund-Länder-Verhältnis und den kommunalen Ausländerbehörden müssen alle Ebenen miteinander sprechen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und das, was Friedrich Merz gemacht hat, war ja, er hat 5 Punkte genannt, hat gesagt, hier stehe ich kann nicht anders, ihr müsst so mitmachen, wie es da steht. Und wer es nicht mitmacht, ich verhandle das auch nicht. Und das ist relativ naiv, wenn man weiß, wie in der Bundesrepublik Deutschland die Ebenen miteinander verfahren, wer für was zuständig ist, wie wir eingebunden sind in unsere Nachbarländer. Das ist ein schmerzhafter, langer Diskussionsprozess, um zu einem fruchtbaren Ende zu kommen. Ich habe doch auch jeden Tag, wenn ich mit meinen Ländern und den Kommunen rede, am liebsten irgendeinen Zauberstab und sage, hier stehe ich und so soll es jetzt sofort passieren. Das ist doch hinreichend naiv, dass das passiert. Aber und deswegen war das rein symbolisch, was Herr Merz gestern im Bundestag erreicht hat. Das wird noch sehr, sehr schwierig werden, überhaupt darüber nachzudenken.
Aber wenn das nur symbolisch war,
also das war nur symbolisch, weil der Antrag nichts bringt. Aber das, was er aufgreift und worüber wir diskutieren, das ist nicht symbolisch. Das ist ja ein Versagen des Rechtsstaats. Ja. In dieser Migrationspolitik, die oft tödlich endet. Und ich glaube, da hat Herr Scholz auch lange versäumt, wirklich eine Antwort drauf geben zu wollen. Also es war dann Ländersache und dann sollen sich die Leute mal nicht so aufregen. Aber es regt auf, weil es einfach,
das hat Herr Bundeskanzler Scholz nicht gesagt. Wir haben intensiv mit den Ministerpräsidenten über alle Details, die wir gerade besprochen haben.
Dann jetzt im Laufe der Legislatur am Anfang hat er gesagt, die Länder sollen sich mal nicht so haben.
Inklusive die Softwareprogramme in den Ausländerbehörden gesprochen. Und der Vorschlag von Friedrich Merz, das Problem zu lösen, indem wir einfach die Grenzen dicht machen, ist schon deswegen unrealistisch, weil erstens, da müssen wir erstmal Grenzbefestigungen bauen, die so werden, dass sie so dicht sind, dass da keiner
rüberkommt. Also Sie sagen, das war Symbolik, Frau Geibels.
Diese Lösung,
haben Sie ja gerade gesagt,
die Lösung von Friedrich Merz ist ganz klar das Ende Europas, wie wir es kennen. dann wird das Zusammenleben zwischen Deutschen und Polen und Deutschen und Franzosen nicht mehr so sein, wie es jetzt ist, wenn wir dauerhafte Grenzkontrollen an permanenten Grenzeinrichtungen in Deutschland haben.
Gut, dann müssen wir darüber reden, wie das Zusammenleben erstmal im eigenen Land funktioniert? Ich meine, das ist doch unser Thema hier, wenn ich gerade zu Herrn Kürat auch gucke. Und ich habe nochmal eine Nachfrage zu diesen Flügen. Es stimmt, das ist so ein Abschiebeflug.
Es wird einen zweiten geben.
Einen zweiten, kurz vor der Bundestagswahl.
In den nächsten Wochen, das ist kurz vor der Bundestagswahl. So. Das ist das, was man hört, ja.
So. Dann sind wir da eher im Bereich Symbolik vielleicht?
Ja, sollen wir ihn nach hinten verschieben, weil jetzt Bundestagswahl sind?
Ich habe eine andere Frage in dem Zusammenhang. Als es den ersten Abschiebe, Sie sind jetzt gereizt, ich verstehe das, Frau Geiwitz, und ich weiß, es ist auch gar nicht Ihr Ressort, aber Sie sitzen hier ja auch als SPD-Parteivize und als jemand, der
das
den Kanzler
sehr gut
kennt.
Das ist ja schon in Ordnung, ich bin ja Ihrer Einladung gefolgt.
Nein, das
konnte
weiß ich
mir
auch
schon
zu schätzen.
Dass es nicht um Baupolitik geht.
Okay. Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage. Als der erste Abschiebeflug stattfand, war es nach meiner Erinnerung so, dass die Länder Listen zusammengestellt haben. Die Listen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die gibt es bereits, diese Listen. Es gibt Listen. Es gibt da hunderte Namen auf diesen Listen. Von NRW allein weiß ich, gibt es hunderte Namen und auch aus anderen Ländern. Abgeschoben haben wir 28. Die wurden sozusagen handverlesen im Bundesinnenministerium. Man sagt, okay, den und den auch. Was ist mit dem Rest? Warum schieben wir den Rest nicht ab? Können Sie nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, das ist reine Symbolpolitik? Eigentlich ist das gar nicht politisch gewollt. Warum geht der Rest nicht hinterher?
Also Abschiebungen in der Vergangenheit waren immer wahnsinnig schwierig zu organisieren, weil unsere Rechtslage dafür nicht ordentlich ausgestattet war. Deswegen hat Nancy Faeser in ihrer Zuständigkeit mehrere Regeln geändert. Zum Beispiel, wenn man jemanden abschieben will, in seiner Asylbewerberunterkunft geht, durfte man in der Vergangenheit immer nur in das eine Zimmer reingehen.
Ja, Wahnsinn.
Und nicht noch nebenan die anderen fünf kontrollieren.
Ja,
und man muss sich nicht wundern, dass dann die Trefferquote relativ gering war.
Ja.
Und das war die Situation, die Horst Seehofer als Innenminister hinterlassen hat. Das andere war die Frage, nee, wie lange kann man jemand ins Ausland...
Nee. Frau Geiwitz, bitte seien Sie mir nicht böse. Das macht die Leute wahnsinnig.
Ja,
diese Parteipolitik,
Sie
weisen jetzt das zweite
jetzt
Mal auf Horst Seehofer hin.
Ja, ich sitze jetzt hier, Sie sagen, Sie haben 3 Jahre lang nichts gemacht. Das ist Ihre rhetorische Unterstellung.
Entschuldigung,
und ich
Sie
sage,
waren vorher Teil der großen Koalition.
Nancy Faeser hat das Offensichtliche genommen und hat das offensichtlich Falsche geändert, indem sie dieses Gesetz gemacht hat. Sie hat auch die Frage, wie lange man in Abschiebegewahrsam sein kann, maximal ausgereizt, indem es jetzt fast ein Monat ist. Weil vorher war das Problem, sie müssen ja mehrere Leute zusammensammeln, die abgeschoben werden können,
okay,
nachdem sie gefunden haben. Und dafür brauchen sie eine ganze Zeit. Und so lange müssen die dann auch festgehalten werden können, um zum Beispiel so einen Flug zu befüllen.
Ich habe noch einen Vorschlag. Warum ist es eigentlich so, dass jemand, der nicht mindestens zu einem Jahr verurteilt ist, nicht im BAMF gemeldet wird automatisch? Warum ist das so?
Da bin ich überfragt.
Aber wie finden Sie das?
Könnte man?
Ja, darf ich mal fragen, warum ändern wir so etwas nicht? Ich verstehe es nicht. Warum muss jemand, also in diesem Land dauert's, muss man ein bisschen was leisten, bevor man zu einem Jahr verurteilt wird. Vorher wirst du dem BAMF gar nicht gemeldet. Kommt dieser Tage auch raus? Warum ist das so? Und wenn wir sagen Symbolpolitik und Wahlkampf, also Sie sagen, ich werfe Ihnen was vor. Ich werfe Ihnen nichts vor, Frau Geiwitz, aber etwas wundert mich, nämlich warum man in diesen Tagen als SPD-Kanzler zumal, der ja zuständig ist für das ganze Land, den anderen ständig vorwirft, Merz und anderen, ihr macht Parteipolitik, aber selber von Tag 1 an nach Aschaffenburg sagt, und zwar mit diesem suffisanten Unterton, und das hat die von Ihnen eben zitierte Nancy Faeser auch gemacht, da ist ja offenbar in Bayern irgendwas nicht gut gelaufen. Das ist, und im BAMF. Also das eine ist FDP, das andere ist CSU. Also das heißt, mit der SPD hat das alles gar nichts zu tun. Dummerweise ist das Kanzleramt in der Hand eines SPD-Kanzlers. Und dummerweise ist die Innenministerin auch von der SPD. Und sofort von Tag 1 wird das genommen und instrumentalisiert. Und man sagt, oh, da ist ja beim Söder irgendwas schiefgelaufen. Ist das ein würdevoller Umgang damit? Warum gibt man dem Land nicht wenigstens diesen Moment der Erlösung und sagt, pass auf, erstmal entschuldigen wir uns für das, weil das große Ganze, was dahinter steht, ist eine offensichtlich fehlgeleitete Migrationspolitik und nicht die Frage, ob eine völlig überforderte bayerische Behörde an dem einen Punkt möglicherweise versagt hat, weil wir sie seit Jahren konstant überlasten.
Also das, was passiert ist, was Sie auch eingeblendet haben, ist, dass der Bundeskanzler sich ohne jegliche Verzögerung mit der zuständigen Ministerin hingesetzt hat und den Sicherheitsbehörden auf Bundesebene.
Auch.
Und das, was, glaube ich, jeder Bürger auch erwartet, ist, dass man nach so einem Vorfall schaut, was ist eigentlich schiefgegangen? Wie konnte das passieren? Und da muss man natürlich darüber reden, wer war zuständig. Was ist an welchen Informationen nicht weitergeleitet worden? Haben wir zum Beispiel in Deutschland den Zustand, dass Menschen, die krank sind, die psychisch erkrankt sind, nicht hinreichend betreut sind, sodass man feststellt, dass sie Fremdgefährder sind? Und das ist auch die Aufgabe natürlich des Bundeskanzlers, festzustellen, welche Behörde an welcher Stelle was gemacht hat. Und da sahen die Behörden insgesamt nicht gut aus. Das BAMF hat zu lange gebraucht und natürlich vor Ort waren auch Fehler.
Aber warum
und
das hat das ja, zu lange gebraucht?
Das ist ja doch ein Punkt und der ist ganz, ganz wichtig, dass Politik das Verändern dieser Prozesse ist. Und das haben wir mit den Bundesländern sehr lange, sehr intensiv vorangetrieben. Dass jetzt die Mehrheit der Ausländerbehörden digitale Erfassung macht. Dass wir zum Beispiel jetzt keine Doppelt- und Dreifachregistrierung haben, weil Leute auch jetzt bionomische Kennzeichen erfassen müssen. Mhm. Übrigens ein Gesetz, was gerade im Bundesrat liegt und nicht behandelt wird, weil die CDU, Entschuldigung, es nicht mitmachen will, dass zum Beispiel die Sicherheitsbehörden auch das Internet nach Bildern von potenziellen Gefährdern durchsuchen dürfen.
Ja, Sie haben ja recht, es ist insgesamt ziemlich desaströs. Herr Kirat, Sie wollten gerade, Sie haben einmal tief durchgeatmet. An welcher Stelle genau?
Eigentlich des Öfteren. Ich gönne Ihnen, dass Sie jetzt im Wahlkampf sind und ständig darauf hinweisen, was die CDU und andere falsch machen und was Sie alles toll gemacht haben. Und sich irgendwelche heroischen Dinge auf die eigenen Fahnen schreiben wollen. Das bringt aber meine Tochter nicht wieder zurück und andere auch nicht. Und dieses, wir reden drüber, wir diskutieren wieder, wir sprechen darüber, wir planen, das höre ich seit 2 Jahren, das höre ich jetzt auch von Ihnen wieder. Wann fangen Sie an zu handeln? Die ganz, ganz konkrete Frage. Und fangen Sie bitte jetzt nicht wieder an mit, Herr Merz hat gesagt, und das liegt daran, und der ist schuld. Wann fangen Sie an zu handeln? Eine ganz konkrete Frage.
Ja, das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem, dass Politik in diesem Bereich, das Aufzählen von furchtbar bürokratischen Zuständigkeiten ist, das Erklären von Abläufen, das Verbessern von Institutionen. Das BAMF zum Beispiel hat über 1100 neue Mitarbeiter bekommen. Der Bund hat den Ländern viel Geld gegeben, damit sie ihre Prozesse digitalisieren. Das alles will ich allerdings nicht einem Vater sagen, der seine Tochter verloren hat, weil das ist eine nicht emotional adäquate Reaktion, weil Politik in diesem Bereich wirklich ja dazu verurteilt ist, sich genau diese Behörden, Zuständigkeiten, rechtlichen Fragen zu stellen, die niemals eine adäquate Reaktion auf den Verlust eines Kindes sein können, die aber ein Beitrag dafür sein können, dass das nicht so oft wieder passiert. Die absolute Sicherheit wird man leider auch da nicht schaffen können.
Da sind wir uns einig. Aber Sie sitzen noch an den Schalthebeln, nicht erst die letzten 3,5 Jahre, auch davor in der Großen Koalition. Sie hätten doch vorher Entscheidungen mittreffen können, die das Ganze vereinfachen.
Also wir hatten ja gerade die Frage, die Große Koalition hat es ja zum Schluss geschafft, vor Corona, die Asylbewerberzahlen drastisch abzusenken durch einen Vertrag mit der Türkei. Als Reaktion darauf, dass man gesagt hat, am besten ist es, die Außengrenzen zu schützen und erst gar nicht jemanden ins Land reinzukommen. Das ist der Versuch, den wir jetzt mit GEAS machen wollen für den Schutz der Außengrenzen. Und Sie sagen, noch besser wäre, wenn man nicht nur die Außengrenzen schützt, sondern auch einen Staat hat davor, wo man das ganze Verfahren dann macht. Und das hat die Große Koalition zum Beispiel getan.
Aber das Problem war doch, dass in den letzten 3 Jahren, da sind gar nicht Sie als SPD in der Verantwortung, aber durch die Grünen natürlich viele dieser Themen tatsächlich in eine rechte Ecke gedrängt wurden und die Grünen immer wieder auch Dinge reinverhandelt haben, die das Ganze kompliziert haben. Also Thema Bezahlkarte, es ist ja nicht nur Sicherheit, es sind ja auch andere migrationspolitische Themen. Und was ich so schade finde, ist, dass jetzt durch die Ereignisse, die wir im Bundestag haben, wir jetzt tatsächlich über zu Recht auch diskutieren, Brandmauern und so weiter, dass aber die Themen, die angegangen werden müssten, glaube ich, in einer eventuell in einer großen Koalition nach der Wahl eine große Chance gehabt hätten, weil das Land ist aufgewacht, zu spät. Aber ich glaube, das hat auch Friedrich Merz schon deutlich gemacht. Das ist mein Hauptthema neben der Wirtschaftspolitik. Dadurch, dass das jetzt alles sozusagen in sich zusammengebrochen ist im Bundestag, wird jetzt ganz viel auch von der SPD über Brandmauern, über AfD zusammengehen von Friedrich Merz und der AfD. Und das eigentliche Thema ist schon wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Und das ist etwas, was ich finde,
aber
in dieser
Woche nicht. Aber ehrlich gesagt, das sind zwei unterschiedliche Probleme. Wir müssen die Migrationsfrage lösen. Und dafür braucht es einen Konsens innerhalb der politischen Parteien, die überhaupt in der Lage sind, koalitionsfähig zu sein. Sonst werden wir keine Gesetze durch den Bundestag und durch den Bundesrat bekommen. Friedrich Merz hat diese Situation nicht einfacher gemacht. Das andere ist die Frage, ob eine CDU mit der AfD abstimmt und das in Kauf nimmt, in einem Punkt wie gestern im Bundestag, der vor allen Dingen symbolischer Natur war. Weil ich glaube nämlich, das erschwert Punkt 1, nämlich das Finden von Kompromissen. Ich war ja jetzt 3 Jahre in dieser Ampel. Ich habe gesehen, wie schwierig die Regierungsbildung war unter 3 Parteien, die unterschiedliche Programmatiken hatten. Und wie viel Energie und Kraft Olaf Scholz jeden Tag aufbringen musste, um diese Koalition zusammenzuhalten. Und jetzt haben wir einen Kanzlerkandidaten der CDU, der sagt, dies und nicht anders, ich verhandle noch nicht mal. Und der die ganze politische Mitte derartig jetzt noch mal polarisierend aufeinander geschickt hat, dass mir die Idee fehlt, wie wir die Kraft und Energie haben, intensiv an diesen der Lösung dieser Probleme und zu pragmatischen Lösungen zu kommen. Das hat die ganze Sache wahnsinnig erschwert.
Aber der Kanzler, Ihr Kanzler, hat doch vorher diese Lücke gelassen, merken Sie selber, oder?
Also ich will mich ja nicht wiederholen, aber GEAS liegt im Bundestag, kann
GEAS haben wir schon vor 30 Minuten abgeräumt, sagt Herr Klaus, wird nicht funktionieren.
Ehrlich gesagt,
Symbolpolitik.
Herr Lanz, es ist keine Symbolpolitik. Es ist die einfache Frage, schützen wir Europa an den Außengrenzen?
Ja, das ist die Frage.
Oder machen wir wieder Binnengrenzen? Wenn wir wirklich Binnengrenzen machen wollen, das sage ich Ihnen als Bauministerin, wird das Jahre dauern, bis wir auch nur halbwegs eine Struktur haben, die nicht überwindbar
ist. Gebaut haben.
Das ist
und es ist wirklich das Ende des Europas, wie wir es kennen. Wir sind ein Binnenmarkt, wo jeder an der deutsch-französischen Grenze pendelt. Ich war jetzt gerade in Rheinland-Pfalz, wo viele Luxemburger in der Nähe von Trier wohnen. Wie stellen Sie sich denn das vor, dass wir wieder in die Situation von 1983 zurückkommen? Ganz abgesehen davon, wo wir dann das Personal für unsere Grenzpolizei herbekommen und. Also ich bin ja aus dem Osten, ich bin direkt an der Berliner Mauer groß geworden und ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, wie eine Grenze aussehen muss, die so dicht ist, dass da keiner mehr rüberkommt.
Ja, das ist das eine, weil sitzt Herr Kierat heute hier bei uns und ich muss sagen, wenn wir konsistente Migrationspolitik machen wollen, dann müssen wir verhindern, dass so etwas passiert. Was mir immer nahe ging an Ihrer Geschichte, und deswegen haben wir auch in der Sendung, Herr Kierat, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, auch häufiger darüber gesprochen, Brockstedt, da sind diese 2 jungen Menschen, die wahrscheinlich gerade die beste Zeit ihres Lebens hatten. Frisch verliebt, alles vor sich und fahren einfach nur mit der Bahn nach Hause.
Und kommen nicht zu Hause
an. Genau. Ich will Ihnen ersparen, zu erzählen, wie das damals war. Ich weiß, dass Sie morgens noch mit Ihrer Tochter im Auto unterwegs waren, dass sie gesungen hat und gut drauf war und dass sie Spaß hatten. Und dass dann irgendwann am Nachmittag der Anruf kommt, nachdem sie nicht erreichen und sie fahren dann dahin, gibt es diesen Anruf. Und diese Polizeibeamte nimmt sie direkt sozusagen entgegen und macht ihnen klar, nachdem sie sie gefragt hat, ob sie sich an Details ihrer Kleidung erinnern und so weiter. Das ist ihre Tochter, die da tot in diesem Regionalzug liegt. Und dieser Täter ist ja, der kam ja direkt aus dem Gefängnis. Der ist ja wenig vorher entlassen worden.
Und er hatte vorher schon jemanden Messer an den Hals geraubt.
Was ist da eigentlich vorher alles schiefgelaufen? Also was kann man lernen aus Brockstedt, aus der Geschichte? Wie kann es sein, dass so jemand, der offensichtlich ein echtes Problem hat, welches auch immer, und hochgewalttätig ist, dass der dann einfach an einem Tag X entlassen wird?
Ich bin kein Jurist, ich kann Ihnen das nicht sagen.
Aber können Sie uns schildern, was da vorher war? Was wissen Sie über diesen Täter?
Er ist ja insgesamt, sind so nach meinem Kenntnisstand, 42 Strafverfahren gegen ihn angelaufen. Viele sind irgendwo im Sande verlaufen, dadurch sind sie dann auch nicht richtig dokumentiert worden. Er ist zwischen Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein hin und her gehüpft. Ja, und an dem Tag war er dann halt in Kiel.
Und im Gefängnis auch mehrfach auffällig geworden.
Massiv, ja. Also dadurch, dass er eine Zelle in Brand gesteckt hat, Werte angegangen hat, etc. pp.
Das war alles bekannt?
Alles bekannt. Ich habe auch in der Hamburger Bürgerschaft mich an hochkarätige Politiker gewendet und habe dort zu hören bekommen, weil ich gefragt habe, wie es sein kann, dass so jemand nach nicht mal einem Jahr wieder auf freiem Fuß ist. Oder hieß es, ich wäre ein Hardliner. Man heißt ja doch, jeder eine zweite Chance verdient. Ich habe demjenigen dann angeboten, mich in einem Zorn zu besuchen. Er kriegt einen Spaten in die Hand, kann meine Tochter ausgraben und ihr das gerne erzählen. Sie wird da bestimmt Verständnis für haben. Es ist unglaublich, was Politik mit uns als Bürgern macht. Es ist unglaublich, wie die Politik mit uns als Hinterbliebenen umgeht. Da müssen sich viele Leute schämen. Und sie müssen sich auch schämen, dass sie nicht bereit sind, bis heute irgendwo etwas an Abhilfe zu schaffen, sondern weiter nach Ausflüchten suchen und alles auf die komplizierte Lage zu schieben. Es tut mir leid. Diejenigen, die seit mehr als 3,5 Jahren an der Regierung sind oder an der Regierung beteiligt sind, hatten alle Möglichkeiten dazu und bis heute ist nichts passiert. Und da lasse ich die Ausreden, das ist alles so kompliziert, nicht mehr gelten.
Es gibt einen Satz von Ihnen, der, finde ich, in dem Kontext wichtig ist, damit man versteht, wer da vor uns sitzt. Meine Frau und ich haben Anne-Marie, ihrer Tochter, immer vorgelebt und beigebracht, dass es keine Rolle spielt, woher einer kommt, welche Hautfarbe er hat, welchen Glauben. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, gute und böse. Straftäter bleiben Straftäter, egal welcher Herkunft. Und in dem Zusammenhang, das haben Sie heute auch schon mal gesagt, sagten Sie auch, ich mag keine Pauschalisierung. Ich mag auch nicht, wenn man irgendwo jemanden stigmatisiert. Wir waren immer eine weltoffene, sehr tolerante, liberale Familie. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich immer sagen, diese Grundhaltung, die ist Ihnen ja nach wie vor eigen. Das ist ja
absolut.
Das ist das, was Sie ausmacht. Deswegen, was verlangen Sie von der Politik? Was ist Ihre Forderung?
Naja, die Forderungen sind vielfältig. Es geht einfach darum, wir müssen eine Gesetzeslage finden und wir müssen, oder ich bin sowieso der Meinung, wir haben ja die Gesetze, sie müssen bloß endlich wieder Anwendung finden. Und es ist das oberste Gut, es wird immer erzählt, die Zukunft dieses Landes sind unsere Kinder. Und dann werden unsere Kinder auf dem Altar der Eitelkeiten irgendwelcher Politiker geopfert. Das passt alles irgendwo nicht zusammen. Und das ist ganz klarer Appell an die Politik, fangt an, unsere Kinder zu schützen.
Freitag, Herr Klaus, Zustrombegrenzungsgesetz. Ist das, wenn es ein Gesetz, das wird jetzt eingebracht oder geht durch oder auch nicht, gibt es sozusagen eine Mehrheit, ist auch historisch, ne, eine Mehrheit im Parlament jenseits der Regierung. Ist aber trotzdem ein Gesetz, das weitestgehend wirkungslos bleiben wird. Oder sehe ich das falsch? Worum geht es da genau?
Kann ich noch was sagen? Ich glaube, was Friedrich Merz getroffen hat, der Nerv, den er getroffen hat, ist das Gefühl, es muss jetzt etwas passieren und dramatisch. Das ist, was die Bevölkerung ja seit Jahren auch in den Umfragen sagt. Wir wollen eine andere Politik und die muss sich irgendwie klar zeigen. Und Es ist klar, Politik ist viele konkrete Schritte, Koordinierung, das ist alles wichtig.
Aber ja, nur ein US-Präsident macht es gerade anders und das führt, glaube ich, zu einem großen Einfluss auch in die deutsche Politik. Ja,
das Problem des US-Präsidenten ist, das, was er macht, wird die Dinge schlimmer machen. Also das ist uns...
Ja, aber erstmal...
Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir jetzt Maßnahmen brauchen, die erstens umsetzbar sind und zweitens wirken können und drittens auch die Politik sich selbst, das ist im Schutz der Politik. Ich glaube, es wäre besser, wenn man sagen würde... Der Bundeskanzler trifft die Sicherheitsbehörden, trifft die Länder. Und dann macht man öffentlich. Wir haben in diesem Land jetzt so viele Gefährder oder Straftäter über diesem Maß, die wir abschieben wollen. Messt uns in 2 Jahren. Wenn man das öffentlich macht, dann fällt nämlich das Argument weg, ein Flug hier und dann 4 Monate später.
Das versteht doch kein Mensch.
Dann würde man sagen.
Das macht die Leute auch wütend.
Und jetzt wird's kompliziert. Ich meine, man muss die Politik da, das ist ja kompliziert.
Ja, das verstehe ich alles.
Es schiebt niemand nach Afghanistan ab. Deutschland war das erste Land. Warum? Weil man fragt, will man mit den Taliban reden? Ist eine komplizierte Frage. Will man mit den Taliban reden? Aber wenn man dann sagt...
Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Also am Ende war es eine ganz pragmatische Entscheidung.
Ja, es ist eine Frage des Geldes.
Also man redet mit Katar. So, die Kataris waren da offenbar der Schlüssel.
Genau. Und wenn man jetzt sagt, das ist uns so eine Priorität, diese Sicherheit herzustellen, dann sagt man entweder, okay, wir reden mit den Türken, wir reden mit den Kataris, aber es ist eine Top-Priorität. Und man sieht die Politik, dass sie an dem Thema ständig dran ist. Jetzt ist aber ein Problem. Wir können natürlich die beschränkten Ressourcen auch auf falsche Themen lenken. Wenn wir jetzt tausende Bundespolizisten an die Grenze zwischen Österreich und Deutschland setzen, die fehlen uns bei der Arbeit oder Ausländerbehörden mit einem Dublin-System, das überhaupt nicht funktioniert, beschäftigen, 90.000 Fälle, die im Jahr dann zu fast nichts führen. Diese Leute, wenn man die Prioritäten setzt...
90.000 Fälle.
Im letzten Jahr, 2023 weiß ich es genau auswendig, 90.000 Bearbeitungen. 75.000 Mal wollte Deutschland jemanden von Dublin in ein anderes EU-Land überstellen.
75.000 Mal.
Mal.
Und wie oft haben wir es tatsächlich gemacht?
Und 15.000 Mal nach Deutschland. Andere EU-Länder wollten nach Deutschland. Das Fazit war, 5.000 Überstellungen aus Deutschland in andere Länder, 4.300 aus anderen Ländern nach Deutschland, weniger 700 Asylanträge.
Oh mein Gott.
Nach 90.000 Fällen. Und jetzt kommt...
Entschuldigung, wir haben 90.000 Fälle verhandelt.
Bearbeitet, Verwaltungen, Fremden.
Viel also, Geld ausgegeben ja, für
und,
Administration.
Und die Leute waren einige Monate auch in der Luft. Die wussten, da ist nichts passiert. Und am Ende
waren es 700.
Und am Ende waren 700 weniger in Deutschland.
Okay.
Und das war ein auch. Und jetzt ist mein Problem. Und da fehlt mir bei allen Parteien, weil das hat die Union in Brüssel auch so verhandelt, im Europaparlament. Und das wird jetzt als Erfolg verkauft. GEAS hat daran nichts geändert. Das kann man doch nicht als Erfolg verkaufen. Dann muss man doch sagen, dieses System... Wir konnten keinen Konsens finden, wo das funktioniert. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Dann wäre es besser, Deutschland sagt in so einem Fall, okay, wir wissen, wir schieben im Jahr fast niemand nach Italien, fast niemand nach Ungarn, fast niemand nach Griechenland. Ist nicht die Schuld der Deutschen. Die Franzosen tun es auch nicht. Die Schweden auch nicht. Die Österreicher auch nicht.
Wir haben ja sogar die, wie ich finde, ziemlich absurde Situation, kann man auch einer Öffentlichkeit in Deutschland schwer vermitteln, dass ja Gerichte teilweise Abschiebungen nach Griechenland untersagen, weil es dort.
Von in Griechenland anerkannten Flüchtlingen, ja. Und wir schaffen es nicht.
Entschuldigung, warum?
Also weil viele EU-Staaten, und wiederum, da hat Friedrich Merz recht. Das System ist so, dass derzeit andere EU-Staaten auf Kosten von wenigen, zu diesen wenigen gehört übrigens Österreich genau wie Deutschland, auf Kosten von wenigen Ländern Standards nicht anwendet und dann gehen die Leute weiter. Nach Deutschland und Österreich.
Also man sorgt absichtlich, für so miserable Bedingungen.
Das deutsche Verwaltungsgericht schaut sich an, was passiert mit einer Familie, wenn man sie nach Griechenland schickt und dann landet die auf der Straße. Und dann sagt das Gericht, das geht nicht. Das Gericht macht seine Arbeit. Die Gesetze machen ja die Politiker. Das Gericht sagt, das ist gegen die Menschenrechtsstandards.
Okay, so kann man es auch machen.
Auf diese Art sind ungefähr 80.000 in Griechenland anerkannte Flüchtlinge in Deutschland noch einmal ins Asylsystem. Jetzt, das ist kompliziert, aber was ich nicht verstehe, ist, dass
dann können wir uns doch nicht gegenseitig erzählen, dass wir hier jetzt eine europäische Lösung haben, die dann demnächst funktioniert.
Das ist naiv zu dem Punkt, dass es gefährlich wird. Denn was wir als europäische Lösung jetzt erleben werden, ist, dass immer mehr Länder sich ausklicken. Wenn jetzt die Union über einen Notstand redet, werden immer mehr Länder einen Notstand erklären. Das Ergebnis wird sein, es gibt gar keine Kooperation mehr. Alle Länder müssen ihre Polizei dann an die Grenzen schicken, anstatt dass wir uns darum kümmern, gefährliche Straftäter abzuschieben. Für die gibt es dann keine Polizei mehr, weil wir überall unsere Grenzen bewachen. Wir werden nicht mehr kooperieren. Die Briten haben das gesagt, wir gehen raus aus der EU, keine Kooperation, wir haben die Kontrolle und hatten mehr irreguläre Migration danach.
Stimmt.
Das heißt, wir steuern die demokratischen Parteien, weil sie derzeit keiner in diesem Moment einen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat, der umsetzbar ist und wirken wird in naher Zukunft, steuern gemeinsam in eine Situation, wo dann am Ende viele Leute sagen, ja, die AfD ist kohärent, die will einen Zaun bauen. Was, davon bin ich überzeugt, ein Desaster wäre für Deutschland und auch für die Sicherheit und für die Stabilität und sogar für den Frieden. Aber das ist deswegen so attraktiv, weil die anderen Parteien kein kohärentes Konzept haben. Mhm. Meine Hoffnung ist, dass es in Deutschland ja, es gibt ja zum Beispiel 16 Länder, Ministerpräsidenten, die auch viel Erfahrung haben, die das sehen. Im Bundestag ist die Stimmung jetzt ziemlich vergiftet.
Ja.
Aber warum können jetzt nicht einige Ministerpräsidenten Vorschläge machen, auch über Parteigrenzen, die kennen sich, die reden ja auch, die wissen ja auch ihre Spiele, und Vorschläge machen und sagen, hier ist das, was wir von der nächsten Regierung fordern. Mhm. Bei den Straftätern konkrete Ziele und Top-Priorität. Bei sicheren Drittstaatsabkommen. Wir fordern das. Okay. Wenn das jetzt kommt, dass die Leute sehen, man muss nicht die AfD wählen, damit sich etwas ändert. Weil nach der Debatte heute sehen die Leute eigentlich, demokratische Parteien sind so zerstritten, die werden sich nicht einigen, dann bleibt alles, wie es ist. Oder wir wählen eine Partei, die sagt, die Lösung besteht darin, Europa zu opfern. Das kann es nicht sein. Also jetzt ist die Verantwortung enorm, für alle demokratischen Parteien sich zu bewegen. Und nicht mehr zu sagen, ja, GEAS ist doch okay, Dublin hat sich aber da gar nicht geändert und sichere Drittstaatsabkommen hat es verboten. Das ist einfach nicht ernsthaft.
Okay. So viel Apokalypse für heute.
Das ist ein ernster Tag.
Ja. Und kein optimistischer Ausblick. Danke Ihnen allen ganz herzlich, vor allen Dingen Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Geschichte hier zu erzählen. Ich weiß, das ist schwer. An einem Tag wie heute insbesondere. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.